Hallo Simonchen, guten Morgen.
Hallo Ole, guten Morgen. Wie geht's dir?
Soweit ganz gut. Wir nehmen ja heute an einem Sonntag auf. Und ich mag Sonntage sehr. Wir gehen noch Pilze sammeln gleich.
Wirklich?
Ja,
Oh mein Gott,
Pilze.
das ist so krass. Das ist
Wir haben ja
so.
so mehrere Apps gleichzeitig, wird alles durchgescannt und dann Pilzatlas und dann wird hemmungslos frittiert, was wir gefunden haben.
Das ist so krass. Das ist wirklich so Gangster-Shit.
Pilze sammeln, ja vor allem
Ja.
auf dem Land.
Ja.
Ich finde, in der Großstadt ist Pilze sammeln immer noch so ein Adventure und man fährt so raus und so, oh Gott, ja, wir gehen jetzt in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Umgebung Pilze sammeln.
Ja.
Gibt's in Hamburg Pilze? Irgendwie glaube ich es nicht.
Ich weiß es nicht. Ich bin ja großer Hamburg-Gegner, muss ich sagen.
Oh, okay. Aber hier jetzt auf dem Land, also du gehst halt einfach vor die Tür und in, also ich habe letzte Woche Riesenschirmlinge mir gebraten
Ja.
und da bin ich halt ungefähr 5 Minuten hingelaufen.
Ja, sehr gut. Das
An
ist
der Pferdekoppel.
eine gute Zeit zu den Pilzen. Ja, also hier in Berlin ist nicht gut, Pilze sammeln. Ich war auch auf dem Land am Wochenende.
Oha, wo warst du?
Ich war in Neuruppin. Da war ich noch nie. Neuruppin ist 1 Stunde ungefähr mit dem Auto außerhalb von Berlin. Und da war das Herbstcamp von KGK, beziehungsweise der revolutionären internationalistischen Organisation, also von Rio.
Ich verstehe gar nichts. Was ist KGK?
KGK heißt
Also ich
Klasse
weiß, was es
gegen
ist, aber ich weiß für unsere ZuhörerInnen.
KGK ist Klasse gegen Klasse. Das ist also eine linke Orga. Die ist also KGK ist, ich raff das auch selber nicht so richtig. Eigentlich ist KGK nur so eine Untergruppe von Rio. Also Rio ist quasi eigentlich die revolutionäre internationalistische Organisation ist eigentlich der Name. Und die haben ein Herbstcamp veranstaltet. Und obwohl ich gar nicht so der Camp-Mensch bin, also ich zelte sehr ungerne. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Zelten?
Oh, ich hasse Zelten.
Ich
Und
auch.
vor allem Anfang Oktober.
Ja.
Ich meine, nachts wird es 3 Grad.
Ja. Ich muss dazu sagen, auf diesem Camp, da haben die Leute nicht in Zelten geschlafen, sondern in tatsächlichen Behausungen.
Ja, da
Aber
ist die
naja, ich.
Verbürgerlichung schon zu sehen.
Naja, ich war auf jeden Fall da,
Ja.
aber für einen Vortrag,
Okay.
oder für eine Podiumsdiskussion, quasi so als Auftakt. Und ich war nicht alleine auf diesem Podium, sondern mit Özlem Demirel, der linken Abgeordneten aus dem Europaparlament. Und die ist wirklich unfassbar stabil. Also beyond everything. Bin ein großer Fan. Und das war so quasi die große Auftaktveranstaltung. Es war richtig cool, weil die Location war so eine alte Turnhalle. Und also die war nicht so irgendwie baufällig oder kaputt oder so. Die war halt einfach nur alt. Und die ganzen Farben waren so irgendwie so DDR-mäßig. Also man hat so einfach gemerkt, hier war wirklich mal DDR. So. Und diese ganzen, es war dann, da war dann so eine Bühne aufgebaut. Und ich habe es auch in meiner Story geteilt, vielleicht haben es manche gesehen. Da waren dann so quasi Fahnen von der Orga, also von der revolutionären internationalistischen Organisation. Und dann war diese Turnhalle halt einfach vollgestellt mit Stühlen. Und es waren knapp 250 Leute da. Und es war dann so ein riesiger Mast aufgestellt. Mit so einem Licht, also mit so einer Softbox, die uns quasi angestrahlt hat. Und es standen auf dieser Bühne halt so Mikrofone quasi also auf diesem Tisch, und wir saßen dann hinter diesem Tisch. Das hatte alles so Politbüro-DDR-Vibes. Und es war ja am 3. Oktober, also am Tag der großen deutschen Einheit, am Tag der aufrechten Demokraten, möchte ich fast meinen. Und dann hat das alles so ein bisschen gewirkt, als würden wir da so sitzen. Und würden wir uns gleich vorbeugen und so sagen, ja, nach meiner Kenntnis ist es unverzüglich. Sofort. Also wie Günter Schabowski, der damals die Öffnung der Mauer verkündet hat. Und das war alles, un es hatte unfassbar Aura, es hatte unfassbar Stil und die Ästhetik hat einfach alles gestimmt. Und dann, als es so losging.
Aber warte mal, habt ihr jetzt auch über deutsche Einheit oder Nicht-Einheit diskutiert oder ging es um was anderes?
Nee, es ging um Aufrüstung, Militarisierung und
Okay.
wie das so quasi mit dem Rechtsruck quasi einhergeht. Und bevor es aber losging, das möchte ich noch sagen, bevor ich zu meinem Thema komme, ging es um die Gefangenen von der Sumud Flotilla, die von Israel da abgefangen und in dieses Gefängnis gesteckt wurden. Und dann hat die Moderatorin von diesem Panel hat dann quasi gesagt, dass auch eben einer von der Orga da mit dabei ist und eben da gerade in Gefangenschaft ist. Und das war so ein, und dass wir ihm jetzt da alle Solidarität wünschen. Und das war so ein wirklich schöner Moment, weil dann haben auch Leute im Publikum so, hatten so Fahnen, haben die so geweht. Und ich habe mir das so angeschaut und ich war so, das war einfach ein unfassbar schöner Moment von Solidarität und von ernst gemeinter Verbundenheit und alles an so einem Ort, der so irgendwie weit weg von Berlin ist, in so einer alten Turnhalle, in diesem, und alles war in diesem grellen Licht von dieser Softbox. Und es war ein toller Moment. Ich denke da gerne zurück dran. Genau. So, genug geschwärmt. Ich habe dir ein Thema mitgebracht. Und zwar, ich habe dich gebeten, ein Album zu hören. Als Vorbereitung.
Okay, ich muss jetzt wirklich versuchen, gibt es einen Zusammenhang zwischen der KGK-Veranstaltung in der ehemaligen DDR-Halle über oder gegen Aufrüstung mit dem, was jetzt kommt?
Ja, aber diesen Bogen, den werde ich erst in ungefähr 5 oder 10 Minuten auflösen.
Ach du meine Güte. Okay, ja, go on. Was sollte ich tun? Was war meine Aufgabe? Ich habe sie, gewissenhaft erledigt.
Ich hatte dir eine Aufgabe gegeben und zwar, du solltest ein Album hören und zwar das neue Album von Taylor Swift. Möchtest du mir vielleicht sagen, was so dein erster Eindruck war?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich, anders als du, so gar keine Popmusik höre. Und deswegen muss ich ehrlich zugeben, dass das erste Mal war, dass ich bewusst Taylor Swift gehört habe, weil es einfach nicht auf meinem Schirm ist.
Okay, krass.
Deswegen war das auch mein erstes Taylor Swift, also das erste Mal, dass ich bewusst Taylor Swift höre und das erste Mal, dass ich mir ein Taylor Swift Album entsprechend auch von Anfang bis zum Ende gebe und ich habe es durchgehört und die Lyrics mitgelesen.
Wow.
Und ja, also als ich am Anfang gedacht habe, so Fate of Ophelia und Elizabeth Taylor, habe ich gedacht, okay, ja, also irgendwie kann ich als Opener, finde ich interessant, ist halt klar Pop, gell, also komplett durchproduziert und ja, es gab irgendwie mit Ophelia dann eine entsprechende Metapher zu Ophelia offensichtlich und zu Elizabeth Taylor als historische Persönlichkeit und da Parallelen zu ziehen. Aber als es dann irgendwie an das Leben von, also Taylor Swift selber ging, war ich so, was ist das denn jetzt? Also Eldest Daughter zum Beispiel war so ein sehr verwirrender Mix aus verschiedenen Motiven, wo ich einfach nicht mehr folgen konnte, was sie uns jetzt eigentlich sagen möchte. Mhm. Bei Wishlist habe ich gerade gedacht, was redest du hier? Also irgendwie dieses Jahr, die einen wollen großes Geld, die anderen wollen irgendwie einen Vertrag und dies und das und ich will einfach nur dich und Kinder machen, damit der Blog so aussieht wie du. Und ich war so, oh, was ist das für eine komische Vorstadtmitglied? Außerdem ist sie halt so mehrfache Milliardärin. What's the point hier? Als ich dann aber Wood gehört habe, da dachte ich wirklich, jetzt reicht's komplett. Also einen ganzen Song über den Schwanz von ihrem Freund zu machen, sorry. Nur, und jetzt weiß auch die ganze Welt, dass er irgendwie einen riesigen dumbfucking Wiener hat. Und die Lyrics mitbekommen hast, also was da drin steht.
Es ist
wirklich bodenlos. Also ich meine, ja, okay, wenn sie jetzt in der Mitte des Songs, ich glaube, 6 oder 7 verschiedene, ich will es gar nicht mal Wortspiele nennen, machen möchte in Bezug auf seinen Penis, die einfach auch noch nicht mal gut sind. Also, dass sie sowas wie Digmatized verwendet oder irgendwie der Magic Wand, der ihren Spell bricht. Und ich war so, und als dann der Redwood Tree kam, dann habe ich wirklich gedacht, okay, ich habe es verstanden, ja, okay, mammutbaumäßig, es ist wohl ein absolut kolossales Megading.
Ja.
Was zur Hölle hat sie geritten? diesen Song. Also ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, der letzte Song, das war schon ein bisschen antiklimatisch, würde man das nennen. Mit Sabrina Carpenter. Also ich muss sagen, Begeistert war ich nicht.
Ja.
Ich fand's natürlich extrem gut produzierten Pop. Also er ist rein auf so einer Arrangement-Ebene. Alles okay, habe ich jetzt irgendwie nicht draus sitzen. Es hat irgendwie so Popmusik, fand ich ein bisschen gespült. Weiß jetzt nicht, ob das der Sound von ihr sonst ist. Ich vermute mal eher nicht, weil ich glaube nicht, dass du mit so einem Sound die Stadien voll machst.
Mhm. Ja.
Aber ich war ein bisschen irritiert davon, weil ich einfach nicht verstanden habe, was dieses Album uns jetzt eigentlich mitgeben soll.
Ja, also...
Ich wusste aber auch nicht, warum ich dieses Album anhören soll, also mit welcher Intention du mich beauftragtest.
Ich wollte dich einfach mal so, was du davon hältst, was so dein erster Eindruck ist, weil ich ja auch weiß, dass du jetzt nicht so der große Pop, der Pop-Enjoyer bist. Und ich meine, ich habe ähnliche Gedanken dazu. Ich habe tatsächlich einiges an Taylor Swift in meinem Leben gehört. Und es gibt auch wirklich Songs von ihr, die ich sehr gerne höre. Die sind aber schon ein bisschen her. Und ich war ähnlich sprachlos bei dem Song Wood. Also das war wirklich, es ist wirklich bodenlos.
Wie geht denn der durch? Also ja. Sowas schlägt man doch sein Management dann irgendwie vor und sagt so, ey, ich habe hier so ein paar Songs, so ein paar Ideen und so, können wir das nicht weiterentwickeln? Ich meine, da sind ja viele Leute dran beteiligt an solchen gigantischen Popproduktionen. Da müsste doch wenigstens eine Person gesagt haben, so, also weißt du, wenn sie jetzt gesagt hätte, ja geil, ich mache jetzt einen Song über den Penis von meinem Lover so, mit ein bisschen Augenzwinkern, also dass wirklich alle denken so, okay, das ist so drüber, das ist wieder witzig, ja, der Song ist aber nicht lustig, also da ist überhaupt nichts, es versucht dieses Augenzwinkern, aber es wirkt einfach nur entweder wahnsinnig prüde oder wahnsinnig oll.
Also sie versucht ja offensichtlich diesen Sabrina Carpenter Vibe einzufangen, von diesem quirky, sehr sexual, auch sehr explizit, aber dann auch wieder charmant, und das kann sie halt einfach nicht. Also das funktioniert ja offensichtlich bei diesem Song nicht. Und ich habe ein sehr gutes TikTok darüber gesehen, über den Song, wo eine Frau meinte, dass das Image von Taylor Swift, das PR, also quasi die Persona, die Taylor Swift nach außen nach außen projizieren will, ist eigentlich immer dieses kleine, dieses junge Country Girl, dieses junge, blonde, weiße Mädchen.
Mhm.
Und junge, weiße Frauen, also nicht mal junge Frauen, sondern wirklich Mädchen, die haben ja keinen Sex und die haben keine Lust, die haben keine Gelüste, die haben keine, die haben eigentlich gar keine eigene Libido. So, das kommt ja von außen irgendwie.
Also jetzt als Stereotyp natürlich.
Ja, natürlich. Also diese Persona, die Taylor Swift halt verkörpern will, das gehört ja zu dieser kulturellen Persona von dem jungen, blonden Mädchen irgendwie so. Eben gerade auch so in amerikanischer Folklore. Und dazu passt dieser Song ja auch, weil sie sagt ja auch so irgendwie, your magic wand was the, also it was the key that opened my thighs und so. Also,
ach stimmt, das war der, ja alles irgendwas quasi, anderes hat denn ja.
Es wird ja alles von außen eigentlich auf sie eingewirkt. Also es geht ja nicht darum, dass sie persönlich irgendeine Lust hat, die sie auf einmal auslebt, sondern ihr Freund hat einfach einen riesigen Penis und das war der Schlüssel, der das Schloss geöffnet hat. Also es ist wirklich extrem grotesk. Und dadurch kann sie dann über einen Song über Sex machen und über Lust, aber bleibt gleichzeitig dieser Persona, dieser Rolle eigentlich treu, von wegen sie selber hat da ja überhaupt kein Part darin. Verstehst du, was ich meine?
Ah so, also dass es immer noch die Macht von außen ist, die sie erobert, geöffnet, gebrochen, wieder aufgebaut hat.
Genau, also das sagt sie auch mehrfach in dem Song, also sehr explizit irgendwie, dass der Penis von ihrem Freund sie geöffnet hat und...
Er hat ihr die Augen geöffnet.
Ja, your love was the key that opened my thighs oder so, also naja. Es geht mir eigentlich um einen anderen Song.
Nee, ganz am Ende, ich habe gerade nochmal die Lyrics mir angeschaut, am Ende wiederholt sie immer so, forgive me, it sounds cocky, he digmatized me and opened my eyes. Wait retreat, it ain't hard to see, his love was the key that opened my thighs. Also immer opened my eyes, opened my thighs, opened my eyes, opened my thighs, wird am Ende die ganze wiederholt. Also das Augenöffnende ist das Schenkelöffnende. Es wird ihr gleichgesetzt.
Ja. Es geht mir eigentlich um einen anderen Song.
Ich bin sehr gespannt, wie du da wieder zurück zu der Friedensflottier und Gaza kommst. Aber ich glaube, es war ein anderer Song, ein bisschen dir
um den es macht alles Sinn, ich schwöre.
Ja, okay. So. Noch sehe ich ihn nicht.
Das ist kein Problem. My podcast was the key that opened your eyes.
Und meine Thighs. Oh, Baby.
Also, es geht mir eigentlich um einen anderen Song. Wie gesagt, es geht mir um Actually Romantic.
Ah, um Actually Romantic, ja.
Was ein Diss-Track an Charlie XCX ist.
Das habe ich auch mitbekommen. Ich habe ja dann noch gesagt, ich gucke mir noch ein, zwei TikToks an.
Ja.
Aber ich bin komplett ausgestiegen. Ich check's. Ja. Ich habe nichts mehr gecheckt.
Also, ich will den Beef hier jetzt gar nicht zusammenfassen. Es geht darum, dass Charlie XCX auf dem Album Brat letztes Jahr, hast du das gehört?
Ich habe angefangen, aber ich habe es nicht durchgehalten.
Okay, ist es, weil du es schlecht fandest?
Ist einfach nicht mein Vibe. Also ich habe schon verstehen, dass, also, verstehe mich nicht falsch. Ich bin wirklich nicht die Person, die jetzt sagt, das ist schlechte Musik. Also darum geht es gar nicht. Es ist einfach nur, es berührt mich emotional nicht so. Es macht halt nichts mit mir. Und dann denke ich mir, gut, dann sollen es andere Leute schön finden.
Ja, ich finde es schön.
Das ist gut.
Auf jeden Fall, da ist ein Song drauf, der heißt Sympathy is a Knife und da geht es darum, wie Frauen, junge Frauen in der Musikindustrie eigentlich gegeneinander gesetzt werden und in Konkurrenz gezwungen werden und diese, das bei Charlie XCX so massive Unsicherheit auslöst, weil sie sich dauernd in dieser Konkurrenz dann gegenüber erfolgreicheren Frauen sieht. Und sich behaupten muss. Und eigentlich will sie gar nicht so fühlen, aber sie tut es trotzdem. Und das ist ein sehr ehrlicher und auch ein emotional komplexer Song. Und anscheinend geht es in diesem Song auch zum großen Teil um Taylor Swift, weil Charlie XCX war auch mal die Vorgruppe für eine Taylor Swift-Tour, glaube ich. Und Taylor Swift hat diesen Song gar nicht gut aufgefasst und hat den als schweren Angriff auf ihre Person wahrgenommen und hat als Antwort eben Actually Romantic geschrieben, was jetzt auf dem neuen Album von ihr drauf ist, wo sie Charlie XCX quasi vorwirft, sie würde Koks nehmen, wo ich mir denke, ja, das ist so ungefähr 50% der Brand von Charlie. Ich glaube nicht, dass sie damit ein Problem hat, wenn man das sagt. Und sie sagt halt im Prinzip, ja, du bist obsessed mit mir, warum machst du einen Song über mich, deine Obsession mit mir, die nehme ich gar nicht als Hass wahr, sondern das ist ja Actually Romantic, also der Titel vom Song.
Mhm.
Und ich habe eigentlich nur negative Reaktionen darüber zu dem Song von Fans online gesehen. Alle sehen das eben als ein unfassbares Missverstehen von Sympathy is a Knife, wo es eben nicht
darum
geht.
Weil du hast ja gerade eben gesagt, dass Sympathy is a Knife ein Lied ist, was eben diese hergestellte und produzierte Konkurrenz unter weiblichen Artists anklagen soll.
Genau.
Ist das richtig?
Genau, und es geht eben um die Unsicherheiten, die das in Charlie dann auslöst.
Ja.
Und dass sie, also der Song ist emotional komplex, weil das vielleicht ein paar widerstreitende Emotionen ausdrückt. Aber ich würde nicht sagen, dass es schwer zu verstehen ist, deshalb naja, von einer Songwriterin wie Taylor Swift könnte man dann halt irgendwie erwarten, dass sie diesen Song auch versteht.
Ja.
Aber diese Fehde hat mich auf einen Gedanken gebracht, den ich auch schon letztes Jahr irgendwo, glaube ich, in der Instagram-Story mal formuliert habe. Und zwar, obwohl Taylor Swift massiv erfolgreich ist und viel erfolgreicher als Charlie XCX, ist sie, glaube ich, oder war sie letztes Jahr, glaube ich, wirklich, oder ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich genervt davon war, dass Brad so einen wirklich kulturellen Impact hatte, wo das Album irgendwie so alle popkulturellen Membranen irgendwie durchdrungen hat. Also ich kann mich erinnern, dass der Twitter oder der Instagram-Account von der NATO irgendwann sein Profilbild zu diesem Ding geändert hatte. Wo halt NATO in dieser Brad-Schriftart stand und so. Und dass quasi dieses Taylor Swift-Album, was ja auch letztes Jahr rauskam, wahrscheinlich deutlich erfolgreicher war an reinen Zahlen, aber nicht diesen kulturellen, organischen Impact hatte.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, okay, woran liegt das? Und dann habe ich sehr runtergebrochen, es darauf reduziert, dass Charlie XCX einfach cool ist und Taylor Swift ist es nicht.
Wow, das ist wirklich eine sehr tiefe Analyse, Simon.
Ja. Aber das ist ungefähr die Deutungshöhe, die ich beibehalten möchte.
Ja, ich bin. Ja. ich nehme es einfach erstmal an.
Du nimmst es erstmal an. Es ist wirklich, der Rahmen, der kommt langsam. Also wir,
ja.
Der Kreis erschließt sich.
Für mich ist er noch weit am Horizont, langsam, aber. So.
Und vielleicht auch noch ganz kurzer Exkurs. Ich habe auch ein Video gesehen von der Lorde-Tour. Kennst du Lorde, die Sängerin?
Ja.
Die finde ich auch ganz fantastisch. Und das war ein Video von ihrer Tour, von einer Show im Madison Square Garden, wo sie den Song Team spielt. Und kurz vor dem Refrain wird das Licht, quasi die Lichtshow wird so grün, weiß und rot. Also
ja.
Palästina-Farben. Ja. Und sie sagt, free fucking Palestine. Und dann kommt der Refrain und alle rasten aus. Und das auch das ist einfach cool, das hat einfach Aura. So, und das sind die Interpretationsbegriffe, die ich da darauf anwenden möchte. Das ist einfach cool und es hat Aura.
Wir müssen noch über den Coolness-Begriff sprechen.
Wir müssen unbedingt über den Coolness-Begriff sprechen.
Aber nächstes Mal.
Ich komme da gleich jetzt drauf.
Ach so,
mein lieber Scholli. So. Und
es ist, weil du hast ja das letzte Mal gesagt, dass Meinungsfreiheit ist einfach cool. Und ich denke mir so, ja.
Meinungsfreiheit ist einfach cool.
Ist cool, aber okay. Coolness ist auf jeden Fall eine Kategorie, die,
und
wenn man sie politisch fruchtbar machen möchte als aufrechte Demokraten, müssen wir sie noch ein bisschen schärfen.
Müssen wir sie noch so. Und dieses Lorde-Konzert zeigt ja außerdem, es ist möglich als Popstar, sich gegen Völkermord zu äußern. Und Taylor Swift macht das halt einfach nicht. Und das ist einfach uncool. So. Also das ist vielleicht nochmal kurz ein Side Note. Mittlerweile haben wirklich sehr, sehr viele Popstars auch wirklich, also A-Lister, also keine Ahnung, Lewis Hamilton hat sich neulich irgendwie sehr klar in seiner Instagram-Story darüber ausgesprochen. Oder einfach nur Leute, irgendwelche Popstars, die einen Spendenaufruf teilen für irgendwas in Bezug auf Gaza, und von Taylor Swift kommt halt einfach irgendwie nichts. Und das finde ich uncool. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Song Cancelled auf dem Taylor Swift Album, wo sie sagt, I like my friends cancelled, und die Friends, die sie damit halt vermutlich meint, sind irgendwelche Leute aus dem MAGA-Universum, mit denen sie rumhängt. Da war irgendwie vor kurzem auch so ein bisschen ein Shitstorm, weil sie mit irgendwelchen Leuten sich abgelichtet hat, die im sehr engen Orbit von Donald Trump unterwegs sind. Aber naja, mein Thema war eigentlich ein anderes. Ich wollte heute eigentlich über ein anderes Thema reden. Und dann habe ich gestern ein Video geschaut von dem YouTuber Yannick Gölz. G-Ö-L-Z. Der hat nur 5000 Abonnenten oder so. Aber hat ein unfassbar gutes Video gemacht. Über Flair. Ein 2 Stunden langes Video über die Autobiografie von Flair namens Im Bus ganz hinten. Eine deutsche Geschichte. Und ich liebe Hip-Hop. Du liebst Hip-Hop auch, oder?
Ich habe es mal gehört früher.
Du hast es mal geliebt. Aber die Liebe vergeht ja nicht eigentlich.
Ja, nee, mein Bruder hat das halt viel gehört und wir haben uns über Musik ausgetauscht und dann habe ich mitgehört.
Ja.
Es gibt ein paar Sachen, die ich mag, aber bin da auf jeden Fall auch nicht so tief drin. Also ich muss immer noch verstehen, also wir haben jetzt die Schleife aufgemacht mit
Taylor Swift, Charlie XCX, Flair.
Nee, wir haben erst gesagt Antimilitarismus in der DDR-Turnhalle. Yeah. Dann hast du aufgemacht der Beef zwischen Taylor Swift und den Faktor der Coolness, und jetzt sind wir beim Deutschrap angelangt und
an einem
Beispiel Video-Essay über Flair. Dass wir die Schleifen alle offen halten, um sie später zu einem schönen Food zusammenzubinden.
Und es geht in diesem Video-Essay über Flair, geht es am Anfang um die Autobiografie von Flair, aber es geht dann auch um das sogenannte epische Interview von Flair. Ist dir das ein Begriff?
Nein.
Das war 2016 ein Interview mit Nico von Backspin, das war so ein Hip-Hop-Magazin, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, und Flair, und Flair rastet halt irgendwie aus und schreit rum und ärgert sich über Kollega, einen anderen Rapper. Und das hat so Kultstatus irgendwie und alle haben das irgendwie gememt und so Ausschnitte daraus quasi gemacht. Aber es geht in dem Interview eigentlich um Coolness. Und was ist eigentlich Coolness? Und was macht einen Rapper cool? Und ich kann euch nur empfehlen, schaut dieses Video an, wenn ihr euch irgendwie für Hip-Hop interessiert, von Yannick Gölz, wenn ihr 2 Stunden mal euch mit Flair beschäftigen wollt. Weil es tut mir auch ein bisschen leid, weil Flair hat tatsächlich interessante Sachen zu sagen. Und ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen in seiner Memehaftigkeit unter. Aber man kann viel über Deutschrap lernen, wenn man Flair versteht. Und ich kam dann durch dieses Video so ein bisschen auf diesen Gedanken, was cool eigentlich bedeutet. Und man kann ja cool sein einfach so definieren als, ja, you know it when you see it. Also du kannst es nicht wirklich greifen, aber du siehst es, wenn es jemand hat.
Aber das ist ein bisschen wie Charisma, könnte man ja auch sagen.
Genau, also was ist Charisma? Das gibt's bestimmt auch irgendwelche Definitionen von, keine Ahnung, Ausstrahlung, Präsenz.
Aber
und
es ist so
weiter.
So ein Vibe.
Es ist so einfach so ein Vibe. So. Mhm. Und man könnte jetzt auch sagen, entweder man hat das oder man hat das nicht, aber so essentialistisch will ich gar nicht argumentieren.
Also, aber ganz kurz, es gibt ja zwei verschiedene Weisen, cool zu sein. Es gibt so ein bisschen dieses cool, aloof, so ein bisschen dieses eisige, unnahbare, wo cool eher ein negativer Begriff ist.
Ja.
Und dann gibt es cool wirklich als einfach sau cool. Also einfach cool. Eine coole Person.
Einfach cool,
also im positivsten Sinne.
Ja, im positiven.
Also wir sprechen über den positiven
Coolen. Wir sind rein positiv.
Okay, gut.
Wir sind noch ein rein positiver Podcast.
Ja.
Ja. Und ich glaube, dass einer der Punkte, wo man es vielleicht dann doch ein bisschen fester machen kann, ist, wenn Leute etwas machen und es ist 100% ernst und aufrichtig und da gibt es keinen doppelten Boden. Und im Kontext von diesem Flair-Ding regt sich Flair eben auf, zum Beispiel über Jan Böhmermann. Weil Jan Böhmermann hat ja auch mal Rap gemacht. Also diese Parodie-Songs.
Ja.
Wo irgendwie...
ich glaube, dieses Fick die Polizei oder sowas.
Ja, der Polizistensohn. Ja. Bla bla bla.
Ja.
Und dass er eben Rap macht, aber mit so einem doppelten Boden. Und bei Kritik könnte er dann ja immer sagen, ja, ich mach das ja gar nicht ernst. Mhm. Also ich meine das ja ironisch. Und dann geht's in diesem Video auch um viele andere Rapper, also zum Beispiel SSIO, der ja auch Rap macht, aber alles hat so einen ironischen doppelten Boden. Und dadurch immunisiert man sich ja gegen Kritik.
Mhm.
Es ist wie wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel man ist irgendwie in einer Gruppe und es kommt ein Song und man singt irgendwie mit. Und vielleicht kennst du das, dass man dann nicht versucht, wirklich gut zu singen, sondern so vielleicht mit Absicht ein bisschen schief singt, dass man überhaupt nicht erst die Erwartung auf sich zieht, dass man gerade wirklich versucht, ernst zu singen.
Ja.
So. Und wenn dann jemand sagt, hey, du singst ja voll scheiße, kann man sagen, ja, natürlich, ich sing gerade mit Absicht schlecht und so. Und dass sehr viel von deutschem Rap und deutscher Kultur oder also so Popkultur allgemein auf diesem ironischen doppelten Boden basiert. Und das ist uncool.
Also wenn es einfach zu ironisch, also ich meine, Ironie ist ja auch durchaus ein wichtiges Mittel. Also
ich meine,
der Humor von SSIO ist ja maßgeblich auch davon getragen und es ist ja auch humorvoll. Es ist ja auch wirklich real lustig und nicht nur, okay, ich möchte mich irgendwie deflecken und zurückziehen.
Ja.
Und nicht ehrlich machen. Also geht es um diese Ausschließlichkeit, einfach zu sagen, okay, alles, was ich mache, ist ironisch. Und
genau. Ja. Also es geht schon um die, also es geht nicht darum, dass man nie ironisch sein könnte. Es geht darum, dass wenn alles, was man macht, diesen ironischen doppelten Boden hat. Und das ist einfach, das ist einfach uncool. Und ich glaube, es geht auch nicht so wirklich darum, dass man nicht über sich selber auch mal lachen könnte. Weil ich nehme mich tatsächlich nicht so ernst. So. Und du, glaube ich, auch nicht. Und wir haben beide,
das kann ich bestätigen.
Ja. Wir haben beide kein Problem, auch mal über uns selber zu lachen. Aber ich glaube, es geht eher darum, um die Arbeit, die man macht. Also die Videos, die Texte, die Vorträge, die wir so machen, die meinen wir ernst.
Auf jeden Fall.
Und die haben keinen ironischen doppelten Boden. Und es ist nicht so, dass wenn wir dafür kritisiert werden würden, dass wir dann sagen könnten, wir meinen das ja gar nicht so. Sondern wir meinen das so. Und ich habe dann jetzt kommt der Bogen nämlich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, über meinen Vortrag bei KGK am Wochenende. Ich habe dann nämlich auch über die Linkspartei geredet und was mich an der Linkspartei stört. Und dieser ironische doppelte Boden, oder nicht mal ironisch, aber diese zweite Deutungsebene, die ist in der Linkspartei sehr präsent. Weil auf der einen Seite hast du zum Beispiel Heidi Reicheneck, die sagt, sie will den Kapitalismus abschaffen. Wo wir sagen würden, ja, cool.
Mhm.
Und zwei Tage später kooperieren sie mit Friedrich Merz für seine Kanzlerwahl. Sie stimmen, die Linkspartei stimmt im Bundesrat für die wirklich massiven Kriegskredite von Friedrich Merz für die Aufrüstung. Sie biedert sich an bei der Axel Springer Verlag, bei den anderen Parteien. Sie will als die staatstragende Kraft wahrgenommen werden. Und das würde ich als diesen doppelten Boden definieren. Also auf
ja,
der
aber
einen
das ist ja
Seite.
Das ist ja auch eine Partei, eine Organisation. Also bei den anderen Leuten war es ja einfach so, dass eine Einzelperson etwas gesagt hat und so
ja.
gemeint hat.
Aber
diese Form von Einheit kriegst du ja gar nicht hin in einer Organisation mit zehntausenden Mitgliedern.
Ja, aber es geht ja schon um die Parteiführung. Also was mhm. macht die quasi
aber auch das
Partei
sind mehrere
alles?
Leute.
Ja, aber die sollten sich schon irgendwie einig sein, was sie für eine Linie verfolgen. Und
ja.
mein Punkt ist ja eben nur, wenn man sagt, man will den Kapitalismus abschaffen, dann sollte, wenn dahinter dann eine zweite Deutungsebene ist von, ja eigentlich wollen wir auch von den anderen Parteien akzeptiert werden. Eigentlich wollen wir von der Bild-Zeitung gemocht werden. Eigentlich wollen wir allen gefallen. Dann ist es diese doppelte Ebene, durch die man sich gegen Kritik immunisiert. Weil dann, wenn man dann sagt, hey, entschuldige mal, wie bitte? Ihr wollt den Kapitalismus abschaffen? Dann können sie ja sagen, nein. Guck doch mal, wir kooperieren mit Friedrich Merz. Wir haben ihm seine Wiederwahl garantiert. Oder seine,
genau,
seine
wir sind,
Kanzlerwahl.
Wir sind aufrechte Demokraten. Also
wir sind auch, genau. Und das ist uncool.
Mhm.
Und entweder man macht die eine Sache oder man macht die andere Sache. Aber man sollte diese wirklich, jetzt kommen wir auf unseren Podcast-Titel, diese Aufrichtigkeit. Also man sollte für das meinen, was man sagt. Und ich habe bei vielem, was die Linkspartei macht und sagt, nicht das Gefühl, dass sie es wirklich meint.
Mhm.
Weil sie bei allem diesen doppelten Boden hat. Und das ist uncool. Und ich halte es für sehr wichtig, dass politische Bewegungen, nicht nur jetzt die Linkspartei, sondern die Linke als Bewegung, die politische Linke, dass sie cool ist. Und das kann man schwer fassen. Und das habe ich auch auf meinem, jetzt kommt der Bogen, das habe ich auch mal in meinem Vortrag bei KGK am Wochenende gesagt. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir alle cool sind. Und ich weiß, es ist schwer zu definieren und so weiter. Aber einer der, so ein Startpunkt würde ich sagen, ist, dass man die Sachen meint, die man sagt.
Also es scheint mir auch, dass bei der Coolness auch immer eine gewisse Gegenwärtigkeit mit dabei ist. Wenn du nur im Vergangenen hängst, dann bist du in der Regel auch nicht cool, sondern
ja.
Coolness ist schon etwas, was auch ein bisschen nach vorne geht, was
ja.
ein bisschen avantgardistisch ist, was sich was traut, was irgendwie auch sich an einem Zeitgeist orientiert,
ja.
ohne dabei eine Werte aufzugeben. Also vielleicht könnte man dann Coolness fassen als so eine Form von gegenwärtiger Aufrichtigkeit.
Ja, 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 genau. Und jetzt komme ich zum Schluss und mache den Bogen komplett zu.
Ja.
Und mein Vortrag am Wochenende bei KGK in dieser Turnhalle, in dieser DDR-Turnhalle, weit außerhalb von Berlin, in diesem grellen weißen Licht, was quasi diese gesamte Turnhalle noch eigentlich abstrakter und also noch unrealer und surrealer gemacht hat. Und in diesem Moment, wo wir alle irgendwie für diesen Moment an die Leute gedacht haben, die von dieser Flotilla gerade wirklich eigentlich entführt wurden von Israel in diese Gefängnisse. Und das war so ein wirklich aufrichtiger Moment von Solidarität. Und da gab es keinen doppelten Boden.
Mhm.
Und da haben Leute in dieser Turnhalle diese Flaggen geschwenkt von ihren Organisationen und so. Und das war gerade keine Performance, weil es war niemand da, der es irgendwie sehen könnte. Also außer uns halt. Ja. Und das war eine Form von politischer Aufrichtigkeit und von politischer Coolness, die, glaube ich, der Linken als Bewegung guttun würde.
Hm. Das war ein sehr interessanter Bogen, Simon.
Aber hat Sinn gemacht, oder?
Es hat irgendwie schon Sinn gemacht.
Ja. Du würdest du sagen, es war ein cooler Bogen?
Es war schon irgendwie cool. Ich
ja.
komme mir nur leider jetzt mit dem, was ich an Thema mitgebracht habe, sehr uncool vor, Simon.
Alles, was du machst, ist cool. Nichts,
nein,
was du machst, ist uncool.
Du weißt doch nicht, worum es geht.
Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen.
Okay. Weil, gut, es, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich mache ja nicht nur feministischen Content im Internet und einen Podcast. Ich gehe ja auch einer Lohnarbeit nach, weil Feminismus ist vor allem heutzutage keine Cash-Cow und man will es kaum glauben, Reichweite kommt nicht von reich. Also manchmal haben Leute auch Vorstellungen, dass wenn man irgendwie ein paar 10.000 Leute auf TikTok oder Instagram hat, dass man dann automatisch Kohle auf dem Konto hat davon.
Mhm.
Also ich kriege ja von Instagram exakt 0 Cent, also
ja.
gar nichts und TikTok auch wirklich, also dieses Creator-Programm, das ist Taschengeld. Also da
ja.
kann ich, keine Ahnung, hebe ich irgendwie im Monat, ich sag mal, 70 Euro ab.
Ja.
Das war dann alles.
Ja.
Deswegen, ja, gehe ich an der Lohnarbeit nach und ich mache seit vielen Jahren IT in Unternehmen und deswegen interessieren mich auch immer so Fragen um Digitalisierung sehr. Und ja, ich würde gerne über das Thema des neuen Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung sprechen. Also wie gesagt, jetzt nicht unbedingt das coolste Thema, aber es ist nun mal ein neues Ministerium, was am 6. Mai dieses Jahres gegründet worden ist und damit das jüngste Bundesministerium.
Es gibt neues?
Es gibt ein neues Ministerium, das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Und es gab in Bayern und in Hessen, gab es bereits Digitalministerium.
Es gab doch bisher auch das Verkehrsministerium, war doch bisher das Digitalministerium. Also
ja, das war
Volker Wissing war ja zum Beispiel der Bundesminister für Digitales und Verkehr.
Ja, das stimmt, aber Ministerien ist ja immer so ein bisschen auch wie bei dem Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, also welche Zuständigkeiten die Ministerien haben, ist ja erstmal, kann auch verändert werden, aber ein eigenes Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung zu haben, das ist neu. Also das ist ein eigens geschaffenes Ministerium.
Okay.
Was ich auch wieder mal interessant finde, wenn es um egal. Also auf jeden Fall, Vorsitzender ist Carsten Wildberger, Minister ist Carsten Wildberger, der ist bei der CDU und die haben jetzt am 1. Oktober, also wirklich vor wenigen Tagen, fast zeitgleich mit dem Album von Taylor Swift, ein Papier veröffentlicht, ein 40-seitiges Papier.
Die zwei großen Releases.
Die zwei großen Releases. Ja, das sich nennt Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung, in Klammern Bund, für ein schnelles, digitales und handlungsfähiges Deutschland. Ja, und hier haben wir also eben ein 40-seitiges Paper und ich habe das gelesen und ich glaube, ich muss darüber sprechen, weil dem Inhalt nach waren da durchaus viele Dinge drin, die man auch sinnvoll finden kann und die ich auch interessant finde, dass man die endlich mal irgendwie angeht. Ein paar Inhalte werde ich auch noch sprechen, aber vor allem interessant fand ich die Form. Wie gesagt, 40 Seiten, aber den Großteil davon nehmen, oder andersrum, ich glaube, ich will es andersrum sagen. Ich sag mal, dieses Ministerium hat dieses Papier erarbeitet, weil im Koalitionsvertrag, also wirklich steht, wortwörtlich, wir erarbeiten in 2025 eine ambitionierte Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung. Und das ist das, was sie eben vorlegen. Und sie fangen an mit diesem Paper, dass sie erstmal Projekte auflisten, die durchgeführt werden sollen. Da ist wirklich ganz, ganz klar, was sie eigentlich machen wollen. Da sind solche Sachen da drin wie, es soll möglich sein, in Deutschland innerhalb von 24 Stunden ein Unternehmen zu gründen. Also alles digital online. Mhm. Es soll eine einheitliche Online-Zulassung für Autos geben, was wirklich ein Pain in the Ass ist. Ich habe gerade irgendwie mein Auto angemeldet. Es ist teilweise echt extrem nervig mit Terminen und hinfahren und zurückfahren. Irgendwie Nummernschilder, das kann man echt vereinheitlichen. Es soll ein zentrales News-Center geben, also wo man auch die Pressearbeit von der Bundesregierung irgendwie anders hat. Es gibt eine Rechenzentrumsstrategie, wie man die hier aufbauen möchte. Gibt ganz viel KI-Kram und so. Obwohl man da auf jeden Fall genauer reingehen muss. Sie wollen zum Beispiel die Visumsvergabe mit KI vereinfachen, beschleunigen. Aber das heißt für mich vor allem, dass man halt auf Software setzt, die massenweise Daten auswertet und gewissermaßen auch überwacht. Und wenn ich sehe, dass die Polizei in Deutschland jetzt schon anfängt, Palantir Software zu nutzen. Also Palantir, für die, die es nicht wissen, ist ein Unternehmen, das dem wie immer durchgeknallten, also alle Milliardäre sind irgendwie durchgeknallt, aber der ganz besonders, Peter Thiel gehört. Palantir ist eigentlich ein Objekt oder ein Begriff aus der Herr der Ringe. Palantir sind die sogenannten sehenden Steine. Und genau, Peter Thiel hat dieses Unternehmen gegründet, um so eine Art sehenden Stein in dieser Welt zu implementieren. Palantir ist ein Unternehmen, was basically Überwachungssoftware für Abermillionen Menschen herstellt, um sie zu kontrollieren. Verkauft es an alle möglichen Regierungen dieser Erde. Und in Deutschland soll ein Teil von Palantirs Softwarepaketen eingesetzt werden, der sich Gotham nennt. Gotham wiederum ist eine Heimatstadt, ist die Heimatstadt von Batman. Und soll hierzulande als so eine Art internes Google dienen. Und wenn man sich dann anguckt, wie das aufgebaut ist mit Begriffen aus Herr der Ringe oder von Batman, also irgendwelchen DC-Comics, das klingt wie so eine kleine Jungen-Fantasie von Thiel, ist aber halt wirklich knallharte Machtpolitik. Also knallharte Machtpolitik. Peter Thiel steht ja maßgeblich auch wirklich direkt hinter der US-amerikanischen Politik und nimmt da größten Einfluss. Also es ist nicht zu überschätzen, wie gefährlich dieser Mann ist. Auf jeden Fall, wenn ich mir ansehe, wie CDU-geführte Länder und Polizeien diese Form von Software nutzen, dann bin ich mit KI-basierter Visumsvergabe mehr als vorsichtig.
Ja.
Aber wie dem auch sei. Also im Großen und Ganzen stehen da auf jeden Fall ein paar sinnvolle Projekte, die man halt machen kann. Und dann wollen sie aber, und das ist der größte Teil, aufzeigen in dieser Modernisierungsagenda, wie das genau umzusetzen ist, weil dafür muss ja auch noch viel passieren. Die Verwaltungen müssen entsprechend umgestellt werden. Und dort machen sie 5 Handlungsfelder aus. Und diese Handlungsfelder, ich kann sie mal kurz nennen, also das ist dann Bürokratieabbau, bessere Rechtssetzung, also dass es auch ein bisschen digitalisierbarer ist, wie Recht gemacht wird, dass es einen bürgernahen Service gibt, dass es eine zukunftsgerichtete Personalentwicklung gibt und dass es allgemeine effiziente Verwaltung gibt. Kann man alles sagen, ja, kann man machen, jetzt nichts dran auszusetzen. Aber die Form dieser Modernisierungsagenda finde ich so interessant, weil das ist aufgebaut wie so KPI-Listen. Also KPI sind Key Performance Indikatoren, das sind moderne Tools für Management und Personalführung. Das heißt, man knüpft gewisse Leistungsziele, die man fest definiert, an, also die auch ganz klar quantifizierbar sind, an Quartals- oder Jahresziele. Also man hat bestimmte einen Zeitrahmen, den man steckt, um dieses Leistungsziel zu erfüllen. Das heißt, die Behörde, die hier gerade frisch aufgebaut wird, die noch überhaupt keine Strukturen hat, wo jetzt alles irgendwie wirklich frisch ausgehoben wird, wird sofort nach dem Vorbild eines moderneren Unternehmens gestaltet. Und das erinnert mich an so eine Doktrin, wie die so in den 80er, 90er Jahren auch stattgefunden hat. Das war das sogenannte New Public Management. Das war eben eine Agenda, so in diesen neoliberalen Frühphasen, sag ich mal, wo es darum ging, dass man öffentliche Institutionen wie Privatbetriebe führen und organisieren soll, weil das am effizientesten und am besten ist. Das ist bei der BBC und auch viel im öffentlichen Rundfunk passiert. Ein sehr bekanntes Beispiel für dieses New Public Management ist die Deutsche Bahn, die ja dann als Aktienunternehmen ausgegründet wurde, zwar vollständig in staatlicher Hand, aber eben profitorientiert. Und genau diesen selben Geist von einem Staat, der eigentlich wie ein Unternehmen geführt wird, aber auch ein neoliberales Unternehmen mit irgendwie Quartals- und Jahreszielen und so weiter, den sehe ich auch in diesem Digitalministerium. Und ich finde das schon mal an sich ein bisschen gruselig, einfach zu sehen, wie selbstverständlich und das durchgesetzt wird und wie modern das dann auch gleich klingt. So, wir packen was an, wir machen was. Und wenn man sich aber diese KPIs genauer anschaut, dann stellt man schnell fest, das ist ziemlich abstrakt eingesetzt, so welche Ziele man erfüllen möchte und auch sehr problematisch. Also in Punkt 4, KPI 2, also unter Punkt 2, steht dann plötzlich nämlich, dass die eine Personaleinsparung wollen von 8%. Und dann ist erstmal ein Sternchen an der 8%, dann gehe ich da rein und gucke mir guck unten ganz klein geschrieben in der Fußnote, dass von dem Personalabbau Ausnahmen auch existieren, und zwar alle Sicherheitsbehörden, das heißt Polizei, Bundesamt für Sicherheitsdienst, für Sicherheit und Informationstechnik, Zoll, militärischer Abschirmdienst, diese ganzen Behörden, aber natürlich auch der Bundesnachrichtendienst oder der Deutsche Geheimdienst, die sind alle von diesen Personalkürzungen ausgenommen. Das heißt, hier wird ganz klar so Sicherheitsstaat weiter, im Verhältnis stärker, wenn die anderen abgebaut werden sollen. Und ich dachte mir, ja, ist ja schön, wenn man das alles auf eine Zahl bringt, die irgendwie griffig ist, 8%. Aber was heißt denn 8%? Das heißt ja, dass jede 12. bis 13. Person im öffentlichen Dienst ihren Job verlieren soll.
Ja.
Dann habe ich geschaut, was eigentlich der Deutsche Beamtenbund dazu sagt. Und ich meine, dass ich mich hier aus der linken Perspektive als der große Verteidiger der Beamten aufschwingen muss. Aber der sagt, wie ich ganz korrekt finde, und ich zitiere jetzt seine Aussage, pauschaler Stellenabbau, was es ja de facto sein soll, die sagen einfach nur generell 8%,
Punkt,
schwächt den öffentlichen Dienst, der ohnehin schon in weiten Teilen völlig überlastet ist. Wer Stellen einsparen möchte, muss vorher klar und deutlich sagen, welche Aufgaben wegfallen sollen. Alles andere ist unverantwortliche Sparpolitik auf den Rücken der Beschäftigten. Aktuell fehlen im öffentlichen Dienst bereits 600.000 Beschäftigte. Ein planloser und pauschaler Personalabbau ohne Aufgabenkritik ist deshalb nicht mit uns zu machen. Es sollte allen klar sein, dass die Staatsmodernisierung, die ja gewünscht ist, nur im Schulterschluss mit den Beschäftigten gelingen kann. Und da merke ich, also kommt, finde ich, sehr deutlich zusammen, was diese Neoliberalisierung auch eines Staates mit sich bringt. Hier werden sehr abstrakt Zahlen festgelegt, einfach nur, weil das irgendwie Geld einspart. Anstatt sich zu fragen, warum muss ein Staat in diesem Sinne Geld sparen, es ist doch erstmal wichtig, dass die Aufgaben erfüllt werden, die sich dieser Staat gesetzt hat.
Ja,
oder die irgendwie von den Bürgern abverlangt werden, dass sie irgendwie dass sie sich irgendwie beim Amt melden, dass sie schnell irgendwie abgearbeitet werden. Das sind Aufgaben, die zu erfüllen sind, damit ein Gemeinwesen, was staatlich organisiert ist, funktionieren kann. Und da wird überhaupt nicht geguckt, was ist davon sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, sondern es wird einfach pauschal gesagt, wir wollen 8% streichen. Niemand weiß, woher diese Zahl herkommt. Und wenn ich dann höre, dass 600.000 Leute fehlen, dann habe ich geschaut, ja, wie viel gibt's denn gerade im öffentlichen Dienst? Sind es 5,4 Millionen. Das heißt, damit die Leute nicht überlastet sind, also erstmal, wie gesagt, es fehlen 600.000 Stellen. Das heißt, man müsste erstmal die Aufgabenlast um 10% senken, damit die jetzig 5,4 Millionen Beschäftigten nicht überlastet sind. Und dann wollen sie ja nochmal 8% streichen. Das heißt, wenn das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung im öffentlichen Dienst keine Überlastung haben möchte, dann brauchen sie in dieser Legislaturperiode einen Produktivitätsschub von 18%. Also 10% von denen, die jetzt schon fehlen, und ja, 8% von denen, die einfahren wollen. 18% Produktivitätssteigerung. Also im Sinne von, wie schnell Aufgaben abgearbeitet werden und was man abschaffen möchte. Mit was wollen die das denn machen? Mit KI?
Alles mit KI. Alles KI löst alles. KI löst einfach alles.
KI löst alles. Dann habe ich mir angeschaut, ja, die Leute, die jetzt arbeiten, die müssen das ja auch irgendwie bedienen können. Und ja, es gibt ein Schulungsprogramm, was dann ausgerollt werden soll. Das wird 3 Monate getestet und dann soll es ausgerollt werden. 3 Monate? Also, wie gesagt, ich arbeite seit vielen Jahren in der IT. Ich war mit Unternehmen gearbeitet von 40 bis 240 Leuten. Da habe ich die IT geworfen und ich habe sehr viel mit Leuten in Kontakt gehabt, die auch, also das war auch öffentlich mitfinanziert. Das heißt, man hatte viel auch mit staatlichen Behörden zu tun, als Pflegebetrieb und so weiter. Und meiner Erfahrung nach, also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich meine, wir haben jetzt schon Datenschutzrichtlinien, die sind so streng in Europa. Die Leute können eigentlich nicht mit modernen Programmen arbeiten. Also momentan gibt es kein System, also auch nicht Microsoft, also die ganzen Windows-Sachen, was momentan datenschutzkonform ist. Das heißt, viele Verwaltungen können überhaupt nicht eigentlich auf moderne 365 Cloud-Architekturen gehen, weil das vom deutschen Datenschutzbeauftragten eigentlich noch gar nicht abgenommen worden ist. Oder auch hier der Datenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz. Das können sie eigentlich nicht machen. Dann haben wir das Problem, dass Leute an komplett veralteten Computern arbeiten und es echt an moderner Technik fehlt. Also ich meine, es ist ja schön, wenn man Strategien hat, um irgendwie KI und weiß Gott was zu machen, aber mein Struggle war viel, einfach uralte Rechner irgendwie einigermaßen noch hinzukriegen. Um den Buchhaltungsaufwand gering zu halten, wird dann oft versucht, dass man unter der sogenannten Grenze der geringfügigen Wirtschaftsgüter bleibt, also unter 800 Euro netto, um halt weniger Buchhaltungsaufwand zu haben. Das heißt, man kauft sich nur Schrottgeräte an. Das heißt, Leute hassen ihre Computer, weil sie die ganze Zeit kaputt sind, weil sie die ganze Zeit mit veralteten Programmen arbeiten müssen, aber auch gleichzeitig die ganze Zeit mit Anforderungen konfrontiert werden, immer was Neues zu lernen, immer irgendwie neue Aufgaben dazu zu bekommen, weil das heißt ja nicht, ja, Digitalisierung macht alles schneller und einfacher, sondern Digitalisierung heißt, es macht alles schneller und einfacher und deswegen musst du jetzt doppelt so viel machen.
Ja.
Und wenn ich dann sehe, ja, wir haben ein Bildungssystem, wo Kinder immer noch nicht verpflichtend 10 Finger schreiben lernen, wo hier Leute als Azubis kommen oder als Praktikantinnen, die nicht wissen, was Ordnerstrukturen sind. Also die Digitalkompetenz ist bei jung bis alt auf einem absolut unterirdischen Niveau. In meiner Arbeit habe ich alles erlebt. Ich habe Leute erlebt, die wissen nicht, was eine Leertaste ist. Die wissen nicht, was ein Desktop ist. Also die Begriffe, die wissen natürlich, was eine Leertaste ist, also wenn sie sie bedienen. Ja. Und die wissen auch, was ein Browser ist, wenn sie ihn bedienen. Ja. Aber wenn ich sage, drück mal dies, mach mal das, öffne mal deinen Browser, dann wissen die nicht, was ein Browser ist.
Ja.
Ich sag nicht mehr Shift-Taste, ich sag nur noch Großschreibtaste, damit Menschen verstehen, was ich meine. Leute stecken den ganzen Tag Sachen um, die kennen den Unterschied zwischen USB-A und USB-C-Stecker nicht. Die sagen rechteckig und rund, wenn ich Glück habe, oval.
Ja.
Also ich habe Führungsebenen erlebt, also wirklich Leute, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, Top-Leute, die haben 5000 ungelesene Mails in ihrem Jahrzehnt, die schreiben mit einem Finger. Es gibt Leute, die benutzen keine Shortcuts für Copy und Paste. Sehr viele Leute benutzen ausnahmslos für alle Accounts das gleiche Passwort, was sie mit einem Zettel an ihrem Bildschirm kleben haben.
Ja.
Die meisten, also die Geschäftsführung von den Unternehmen, bei denen ich bisher gearbeitet habe, verweigern sich des basalsten Sicherheitsinstruments, was man überhaupt digital haben kann, nämlich einen Passwortmanager. Leute, die heute ohne Passwortmanager im Internet gehen, müssten eigentlich sofort Internetverbot kriegen, weil es einfach zu unsicher ist. Also ich könnte jetzt wirklich weitergehen. Ja, Leute wissen nicht, wie man Drucker einrichtet. Leute wissen nicht, wie man ordentlich googelt. Und ich will das gar nicht sagen, weil die Leute doof sind oder weil sie es einfach nicht, weiß ich nicht. Also das sind kluge Leute gewesen. Ja. Aber es hat ihnen niemand beigebracht. Wir brauchen für diese Digitalinkompetenz Jahre, um das aufzuarbeiten. Und ja. nicht, ja, wir machen jetzt mal 3 Monate irgendein Digitalisierungsprogramm und dann werfen wir 8% der Leute raus. Das wird ein absolutes Volldesaster.
Oh Gott.
Also.
Ach du Scheiße.
Und wenn dann MitarbeiterInnen merken, dass hier in einem Hauruck-Verfahren ein Stempel Digitalisierung aufgedrückt werden soll, der nur, und zwar ausschließlich nur Mehrarbeit bedeutet, dann kommen sie in eine Verweigerungshaltung. Und diese Verweigerungshaltung ist nicht aufzulösen durch so eine Neoliberalisierungsagenda, sondern ich sage immer, IT ist 50% Psychologie, du musst dich mit den Leuten hinsetzen und du musst ihnen das Gefühl geben, dass man das jetzt gemeinsam macht.
Ja.
Aber mit so einem Top-Down-Sache von oben nach unten durchgedrückt, wie das die CDU-Regierung jetzt mit ihrem Digitalministerium durchsetzen möchte, es wird krachend scheitern. Also ich halte diese Modernisierungsagenda trotz vieler inhaltlich richtiger Punkte für ein trojanisches Pferd in Sachen Sicherheitspolitik und für ein absolut neoliberales Desaster für die öffentliche Verwaltung in Deutschland, die jetzt schon händeringend nach fähigen, jungen Leuten sucht. Und deswegen denke ich mir, ja, als aufrechter Demokrat bin ich wahnsinnig gespannt, was da kommen wird. Ich glaube, nichts Gutes.
Also das klingt alles extrem apokalyptisch, was du hier beschreibst.
Also ich muss auch gerade, ich habe es auch gerade gemerkt jetzt bei dem Vortrag, ich kann mich da wirklich in Rage reden. Also wenn ich könnte noch weiter anfangen über Drucker und Windows und so zu reden. Ich meine, guck mal, wir reden darüber, dass wir irgendwie Gehirne uploaden und Leute auf den Mars schießen und so weiter.
Ja, ja.
Und ich denke mir, solange die Drucker- und Scanner-Einbindung so läuft, wie sie jetzt läuft, brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten. Wir haben ganz andere Dinge zu lösen. Solange wir maßgeblich noch Faxen in diesem Land, brauchen wir uns nicht über nichts uns zu unterhalten.
Also du würdest sagen, du hast die Faxen einfach dicke.
Ich habe die Faxen einfach dicke. Und ich merke es ja auch, also als du angefangen hast mit deinem Thema, waren wir in so einem Gespräch und es ging hin und her und so. Ja. Und jetzt, wenn ich darüber anfange zu sprechen, verfalle ich in so eine Wut-Tirade. Also kann ich irgendwie 20 Minuten am Stück laber ich einfach durch, weil ich so sauer bin.
Aber ich meine, als ITler kann man in Deutschland, glaube ich, auch einfach nur durchdrehen. Also ich meine, ich habe bisher nur ich bin ja noch Student. Ich habe bisher nur als Werkstudent gearbeitet, aber auch eigentlich mein gesamtes Studium durch in verschiedenen Unternehmen. Mein letztes Unternehmen war eine Marketingagentur. Die war relativ jung, so von der Belegschaft her. Und da gab es einen Passportmanager, also du wärst begeistert.
Wow.
Da gab es einen sehr fähigen IT-Menschen. Den hast du schon bei meinem Geburtstag
kennengelernt,
genau.
Ganz süßer.
Und das sind aber, glaube ich, wirklich die Ausnahmen. Also so junge Unternehmen, wo halt das Durchschnittsalter irgendwie 35 ist, wo es IT-mäßig halt einigermaßen läuft. Aber ich war auch schon woanders, wo das Durchschnittsalter halt eher so bei Mitte 50 liegt. Und da ist halt wirklich einfach Land unter. Und wenn ich mir vorstelle, die Leute sollen jetzt irgendwie eine KI-Strategie vorgesetzt bekommen und irgendwie auf einmal um 20% effektiver arbeiten, indem sie, weiß ich nicht, Claude für alles verwenden oder GPT Premium. Also da wird mir wirklich Angst und Bange.
Ja.
Und die Leute werden ja einfach durchdrehen.
Die werden durchdrehen. Und wie gesagt, also wenn Digitalisierung nur bedeutet Aufgabensteigerung, statt dass man erstmal ein bisschen konsolidiert, wie man sagen würde, dann führt das zu einer Verweigerungshaltung oder zu einem Burnout. Die Leute sind fertig. Und ich meine, ich liebe Dinge digitalisiert und effizient irgendwie zu gestalten, aber ich sehe, dass es oft einfach genau zum Gegenteil führt. Nicht zu einer Entspannung und zu einer Erleichterung, sondern nur mehr Stress.
Ja.
Und das finde ich irgendwie bitter, weil ich ja das eigentlich gerne mag.
Ja.
Aber die CDU, ich weiß nicht.
Ich meine, die CDU ist halt auch
wieder mal in den Sand.
CDU ist halt auch einfach unfassbar uncool. Also man muss sagen, wie es ist.
Ja, auch aber da sind wir nämlich wieder bei einem doppelten Boden.
Ja.
Die Digitalisierungsstrategie sagt A und wir wollen modern handlungsfähig bleiben. Und ich denke mir, handlungsfähig? Also die einzigen, die handlungsfähig bleiben, sind vielleicht die Sicherheitsbehörden.
Ja.
Aber was ich da sehe, ist doppelter Boden.
Und auch diese Sicherheitsbehörden, also allein die Namen davon, Palantir, Gotham und so weiter, das sind ja auch doppelte Böden. Also das sind ja irgendwelche, Peter Thiel ist halt einfach so ein Herr-der-Ringe-Nerd und diese ganzen anderen Tech-Bros halt auch, die sind so mit Popkultur aufgewachsen. Und das ist ja auch im Prinzip so, ich weiß nicht, ob man das doppelten Boden oder Ironie nennen kann, aber das ist auch, das führt so eine Unernsthaftigkeit da rein. Also es sind einfach knallharte Unterdrückungsinstrumente.
Ja.
Also Palantir ist
Palantir ist kein Herr der Ringe Spiel und Spaß, sondern es ist Überwachungssoftware, die in Kriegsgebieten eingesetzt wird, soweit ich weiß, von der israelischen Regierung eingesetzt wird, um schlimme Dinge damit anzustellen, um in Hessen und in Hessen und in Bayern wird das eingesetzt von der Polizei. Das ist kein Spiel und Spaß. Es hat nichts mit Gotham und haha lustig Batman zu tun. Und das ist halt auch irgendwie einfach Augenwischerei. Ich meine, es ist klar, dass so Instrumente dann nicht der Menschenunterdrücker 3000 genannt werden, sondern halt irgendwas anderes.
Ich würde es lieben. Menschenunterdrücker 3000.
So, aber dann wüsste man wenigstens, woran man ist.
Voll,
so.
Voll.
Und ich habe auch an die unterdrückerischen faschistoiden Tech-Bros, die hier vielleicht zuhören, so hört weniger Taylor Swift, hört mehr Charlie XCX und hört mehr Flair. So, ich kann mich nur wiederholen.
Ich denke, es ist ein wunderbarer Appell und Schlusswort für die zweite Folge von Aufrechte Demokraten, lieber Simon.
Ich habe noch eine kleine Ankündigung gegen Ende. Und zwar bin ich am 27. Oktober in Berlin. Also ich bin auch sowieso immer in Berlin. Aber da ist ein Event in der Rosa-Luxemburg-Stiftung von meiner Wenigkeit und Wolfgang M. Schmidt und Aya Jaff. Und wir reden über, tada, Coolness in der Politik und Ästhetik in der Politik. Welche Rolle spielen eigentlich diese Oberflächlichkeiten? Ist es wichtig? Ist es unwichtig? Und wie kann man da als Linke damit umgehen? Es wird ein großer Spaß. Meldet euch an, das ist kostenlos. Auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Genau. Hast du noch ein Event, was du ankündigen möchtest?
Ja, ich bin jetzt noch bei ein paar Events. Ich bin nächstes Wochenende in Köln im Waldorf-Richards-Museum. Ich bin am 16. Oktober in Marburg in der Kfz und am 23. Oktober in Berlin im Texthaus, am 24. in Kassel bei Unverschämt. Also ich habe noch ein paar Events, ich werde die aber alle nochmal online auch vorher bewerben, auf meine Webseite stellen. Also ja, könnt ihr auch gerne kommen, würde ich mich freuen. Gut. Geht alles dann um Freunde lieben noch, also mein letztes Buch, mein noch kommendes Buch kommt erst im März raus, also da sind die Veranstaltungen erst etwas später.
Wir freuen uns alle. Apropos online, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann folgt ihm doch auf Spotify, bewertet ihn, gebt eine gute Bewertung. Und wir haben auch einen ganz tollen Instagram-Kanal, Aufrechte Demokraten. Da gibt es absoluten Premium-Content.
Scheiße.
Ja. Ich habe jetzt als wirklichen Abschluss zwei große Fans der Sendung auf Twitter möchten ein Grußwort bekommen. Und ich würde dir die auf dein mobiles Endgerät schicken, die Usernamen davon, und ich würde dich einfach kurz bitten, die zu grüßen.
Mhm. Grüße gehen raus an Kranich von der Vogelweide und Ayal Ecken.
Sehr gut. In diesem Sinne, liebe Leute, es war uns eine helle Freude.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.